Die Gnade sei mit uns und der Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir haben gerade schon in der Schriftlesung Worte gehört. Ich möchte noch einmal drei Verse lesen. Wir haben den Text auch hier vorne an der Wand. Da heißt es, als sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach's und gab's den Jüngern und sprach, nehmet, esset, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen den und sprach, trinket alle daraus, das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Wir haben Worte gehört aus den Abschiedsabend, aus den Abschiedsworten Jesu mit seinen Jüngern. Er hatte ihnen vorher schon einmal gesagt, ich gehe aus dieser Welt fort. Was sagen wir, wenn uns ein langer Abschied mit lieben Menschen bevorsteht, dann überlegen wir doch genau, was sage ich denn jetzt noch? Was wollen wir dem anderen noch mit auf den Weg geben? Und darum haben wir im Evangelium, besonders im Johannesevangelium, dann ja noch die sogenannten Abschiedsreden Jesu. Und da hat ihn Jesus dann auch noch Worte mitgegeben, wie zum Beispiel, ich gehe von euch, aber ich werde euch den Tröster senden. Nicht nur das, sondern den Tröster, er meint den Heiligen Geist, wird er selber sogar mit dem Vater bei uns Wohnung machen. Und das muss doch ein großer Trost für die Jünger gewesen sein. Können wir uns vorstellen, die stehen jetzt vor der Tatsache, Jesus verlässt uns, von dem hinkt doch alles ab. Was sollen sie ohne Jesus machen? Und das konnten die sich noch überhaupt gar nicht vorstellen. Und jetzt sagt Jesus, ich werde aber bei euch sein. Und auch kurz vor der Himmelfahrt hat er dann ja noch einmal gesagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Aber das ist ihm noch nicht genug. Abschiedsworte, sondern er will auch noch ein Abschiedszeichen geben. Und das ist das, was wir Abendmahl nennen. Und darüber wollen wir heute einmal etwas ausführlicher miteinander nachdenken. Denn ich glaube, dass wir doch auch noch manche komische Ansicht übers Abendmahl haben. Und ich möchte mal mit uns so einen Durchgang machen. Was wollte Jesus damit ausdrücken? Er hat zumindest zur Einsetzung dieses Zeichens diesen letzten Abend mit seinen Jüngern genutzt. Und es war ein besonderer Abend. Sie feierten das Passafest. Und das Passa erinnerte jedes Jahr das Volk Israel an die Befreiung aus Ägypten. Das hat Gott für euch getan. Daran sollten sie sich erinnern, dessen sollten sie gedenken. Euch aus der Knechtschaft erlöst, und das feierten sie dankbar. Und dann schlachteten sie wieder ein Lamm zur Erinnerung. Damals hat das Lamm, das Blut kam an die Pfosten, das Lamm hat uns errettet. Und beim Passafest schlachteten sie nun wieder eins als Erinnerung, das ist für uns geschehen. Der Weg ist freigemacht. Zu dieser Erinnerung schlachteten sie ihr Passalamm. Und wenn sie es aßen, dann wussten sie, wir sind dabei. Und das wollte Jesus noch einmal mit ihnen feiern. Und diese Gelegenheit nutzen, jetzt ein neues Fest, ein neues Zeichen einzusetzen. Das Passafest war ja dann überholt. Wenn Jesus am Kreuz sein Leben geopfert haben wird, dann braucht man ja kein Passalamm mehr. Und Jesus wollte das Neue einsetzen. Der Evangelist Lukas, ganz spannend, hat noch eine Bemerkung überliefert. Lukas, der Arzt, da hat Jesus vorher gesagt, und Lukas hat es überliefert, mich hat herzlich verlangt, dies Passamahl mit euch zu feiern. So stand Jesus zu seinen Jüngern. Mich hat herzlich verlangt. Johannes sagt es ein bisschen anders. Johannes sagt, wie er die Seinen geliebt hatte, so liebte er sie bis ans Ende. Das müssen trostreiche Worte für die Jünger gewesen sein in dieser Abschiedsstunde. Sie wussten doch noch gar nicht, was kommt. Sie konnten es nicht glauben, aber sie ahnten bestimmt, es steht etwas bevor. Und nun nimmt also Jesus das Brot und macht daraus eine Zeichenhandlung. Er will ihnen nicht nur Abschiedsworte mitgeben, sondern er will ihnen eine Handlung, ein Zeichen mitgeben und sagt, das ist mein Leib. Er nimmt Brot, das wichtigste Nahrungsmittel. Wir könnten nur vom Brot leben. Das Steak könnten wir weglassen. Den Rosenkohl auch. Wir könnten nur vom Brot leben. Ja, übrigens an die Kinder, die sind oben, man kann auch ohne Spinat leben. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Ja, aber Brot, das wichtigste Nahrungsmittel. Und Jesus selber konnte sagen, ich bin das Brot des Lebens. Und das bedeutete, ich zeige euch nicht nur und gebe euch nicht nur Brot des Lebens, was ihr dann unabhängig von mir habt, sondern er sagt, ich bin es. Ohne den Tod Jesu wären uns alle seine Worte nichts nütze. Es gibt ja Worte von großen Männern und Frauen. Mancher sagt, ja, das Wort von diesem oder jenem großen Menschen, das ist mir doch wichtig geworden. Vielleicht ist es nur eine Strophe aus dem Gesangbuch. Ja? Vielleicht sagt mir einer, mir ist so wichtig geworden, befiehl du deine Wege und was dein Herze kränkt, der allertreuesten Pflege des, der den Himmel lenkt. Ja? Worte von Paul Gerhardt. Dieses Lied könnte einem wichtig sein, auch ohne den Menschen Paul Gerhardt. Ist zwar schön zu wissen, wer hat das gedichtet, aber das Wort gilt uns unabhängig von Paul Gerhardt. Aber Jesus will sagen, meine Worte, die ich euch gesagt habe, die nützen euch nichts, wenn ihr nicht auch noch mich habt. Nämlich er meint seinen Sühnetod. Das muss verbunden bleiben. Und nun, wo er sie verlassen muss, da nimmt er Brot und sagt, das ist mein Leib. Das soll jetzt als mein Leib gelten. So meinte er. Die katholische Kirche hat ja dann später die Wandlung, die Transsubstantiation erfunden, dass sich das Brot verwandelt. Es sähe nur noch aus wie Brot, aber es soll materiell Leib Christi sein, das ist ein magisches Denken, hat Jesus nicht gemeint. Wissen Sie, dass unser Begriff Hokuspokus aus der deutschen Messe stammt? Wenn der Priester vorne stand und auf Latein sagte, hoc est corpus meum, dies ist mein Leib, haben sie nichts verstanden. Wir konnten kein Latein. Aber dann hat das Volk für Zauberei diesen Begriff Hokus Pokus aus hoc est corpus meum verwandt. Ja? Hat Jesus nicht gemeint. Ja? Jesus saß doch da. Ja? Und seine Jünger nahmen das Brot. Da hat niemand gedacht, dass sich da jetzt mystisch etwas verwandelt. Oder dass sie den Herrn Jesus essen. Der saß doch da. Nein, er meinte, das gilt jetzt als mein Leib. Und dann brach er das ja. Damals hatte man die flachen Brote. Es waren ungesäuerte Brote beim Passafest. Beim Passa musste man ja vorher den Sauerteig aus dem Haus nehmen, weil das ein Sinnbild für unsere Sündhaftigkeit sein sollte. Und Jesus nahm hier aber ein Brot, das nicht gesäuert war, ein Sinnbild für sich, er war ohne Sünde. Und nun bricht er es in Stücke und damit zeigt er schon Gleichnishandlung. So wird morgen mein Leib gebrochen. Getötet. Und wenn ihr jetzt davon esst, dann bezeugt ihr damit, ich will Anteil haben an diesem Sühnetod Jesu. Ich glaube, dass er am Kreuz für mich starb. Und Jesus will ihnen sagen, so wahr du davon isst, sterbe ich morgen für dich. Und wenn du isst, wird dir damit zugesprochen, du bist gemeint. Und so hat er ihnen diese Zeichenhandlung mitgegeben, dass sie später, wenn sie Abendmahl feierten, wussten, Jesus hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage, aber das sind die Worte. Aber nun gibt er auch das Zeichen dazu und wir essen das Brot und jetzt wissen wir, er ist bei ihm. Und nicht nur bei mir, sondern seine ganze Sühne, die er erworben hat, gilt mir und ich eigne sie mir an. Jesus hatte vorher schon mal, im Johannesevangelium finden wir das, gesagt, wenn ihr nicht mein Fleisch esset und trinket mein Blut, so könnt ihr nicht selig werden. Er meinte damit, diese Sühne, die Jesus für uns vollbracht hat, müssen wir uns aneignen, so wie man sich Speise aneignet. Wir sagen ja auch manchmal, ein Problem haben wir nicht nur besprochen, sondern wir haben das durchgekaut. Sich aneignen. Und dann wussten die Jünger, wenn sie Abendmahl feierten, Jesus ist nicht nur bei uns, sondern er spricht uns wieder direkt zu, du bist gemeint. Auch dich habe ich erlöst, auch dich habe ich geliebt bis ans Ende. So, nun hätte er Schluss machen können. Können wir denken, alles war gesagt. Hätte doch ausgereicht. Er hatte ihnen ein Zeichen gegeben, bei der Taufe hat er auch ein Zeichen, ein äußeres dazu gegeben, das Wasser. Ja. Aber beim Abendmahl gibt er jetzt noch ein zweites. Bei den Tieropfern genügte es nämlich gar nicht, dass das Tier getötet wurde. Das war überhaupt nicht genug. Nein, das Blut, in dem das Leben ist, wie Gott gesagt hat, das musste an den Altar gebracht werden. Muss ins Allerheiligste, ins Heiligtum zu Gott gebracht werden, denn die Schuld muss doch vor Gott gesühnt werden. Und erst dann gilt das Opfer. Und Jesus hat immer gesagt, ich bin gekommen, alles zu erfüllen, was geschrieben steht. Hat keinen Sonderweg genommen, hat sich nicht was Eigenes ausgedacht, kein Religionsstifter. Ich tue nur, was der Vater im Himmel mir sagt. Und darum hat er auch das erfüllt und hat es in dieses Zeichen beim Abendmahl mit hineingegeben. Der Leib ist für euch getötet worden, ist richtig, aber das würde noch nicht genügen. Das Blut musste ins Heiligtum Gottes gebracht werden. Und deswegen nimmt er jetzt noch einmal das Zeichen, er nahm den Kelch, jetzt nimmt er also Wein und dann sagt er, das ist mein Blut des Neuen Testamentes. Ich habe schon mal darauf hingewiesen und ich halte das für ganz wichtig, dass das griechische Wort für Testament gleichzeitig auch Bund bedeutet. Testament und Bund ist ein und dasselbe Wort im Griechischen. Man kann beides gebrauchen. Es hängt ja auch zusammen. Der Hebräerbrief gebraucht dieses Wort meistens im Sinne von Testament. Und wir nennen ja auch die Bibel das Alte und das Neue Testament. Also das, was Gott uns als Erbe hinterlassen hat, das steht hier drin. Aber an dieser Stelle wäre mir das Wort Bund lieber. Einige Übersetzungen bringen hier auch das Wort Bund. Warum meine ich das? Weil der Bund in der ganzen Bibel eine große Rolle spielt. Da müssen wir nochmal verharren. Gott hat uns Menschen gewürdigt, einen Bund mit uns zu schließen. Ja, wer sind wir denn, dass Gott mit uns einen Bund schließt? Bei einem Bund verpflichtet man sich doch. Ja? Und man kann den Bündnispartner darauf ansprechen, du hast versichert. So lässt Gott sich zu uns herab. Und da gibt es verschiedene Bundesschlüsse. Wir wollen jetzt nicht alle anschauen. Einmal hat Gott einen Bund mit der ganzen Menschheit gemacht. Wir haben am Mittwoch in der Bibelstunde darüber gesprochen. Nach der Sintflut hat er gesagt, ich garantiere, keine Sintflut soll mehr kommen. Ich garantiere, Saat und Ernte soll bestehen bleiben. Das war ein Bund, wo er allein eine Zusage gemacht hat, ohne dass der Mensch gefragt wird oder sich zu irgendwas verpflichten müsste. Der Noah-Bund. Allein von Gott zugesagt. Und wir können ihn darauf ansprechen. Herr, du hast das gesagt. Darauf verlassen wir uns. Aber dann kam ein anderer Bund. Gott spricht zu Abraham. Er hatte ihn ja geholt aus seiner Verwandtschaft und in das Land geführt. Und eines Tages spricht Gott zu Abraham, ich will aufrichten meinen Bund zwischen dir und mir und deinen Nachkommen von Geschlecht zu Geschlecht. Ich will, das soll ein ewiger Bund sein, dass ich dein und deiner Nachkommen Gott bin. Hier verpflichtet sich Gott, ich will euer Gott sein. Gott verpflichtet sich, ich will euer Gott sein. Für euch da sein. Und dann macht er sogar noch weitere Versprechungen. Er verspricht ihm dieses Land für ewig und große Nachkommenschaft und dergleichen. Das soll uns jetzt mal nicht weiter beschäftigen. Aber hier erwartete Gott jetzt, dass der Mensch darauf eingeht. Sie kennen das Wort, Abraham aber glaubte dem Herrn. Wie geht das weiter? Und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Das war die Antwort auf Gottes Wahl zum Bund. Das war die Antwort. Ich glaube das, ich nehme das an. Das war kein einseitiger Bund. Der gilt nicht einseitig, sondern der gilt, wenn der Mensch es im Glauben erfasst. Sonst gilt dieser Bund nicht. Und so hat auch Abraham sich verpflichtet: Ich will dir treu sein. Und auf diesen Bundesschluss konnten sich jetzt alle seine Nachkommen berufen. Gott verpflichtet sich. Und dann wird am Sinai der Bund wiederholt mit Mose. Mose sollte den Bund noch einmal schließen, und zwar jetzt mit dem ganzen Volk. Und dann gibt Gott ihnen ja als Bundesgesetz die 10 Gebote. Und jetzt wissen wir, was daraus geworden ist. Was ist daraus geworden? Sie haben diesen Bund nicht gehalten. Und dann spricht Jeremia eines Tages. Gott hatte sie ja sogar in die Gefangenschaft wegführen müssen. Und alle dachten, jetzt ist es aus mit Israel. Der Bund ist zu Ende, so meinten viele. Und in den Tagen bekommt Jeremia das Wort von Gott: Siehe, es kommt die Zeit, Komma, das heißt, da kommt noch was, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Schon wieder ein neuer Bund. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, den sie nicht gehalten haben, obgleich ich ihr Herr war. Obgleich ich, sagt Gott, meinen Part erfüllt habe. Ich will euer Gott sein. Gott hat seinen Part erfüllt. Das Volk nicht. Sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Haus Israel schließen will, nach dieser Zeit. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Sie sollen und ich will. Ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und es wird keiner den anderen noch einen Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn, sondern sie sollen mich alle erkennen. Beide, klein und groß, spricht der Herr. Denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmer mehr gedenken. Gewaltige Worte, die Gott durch Jeremia sagen lässt. Den alten Bund haben sie nicht gehalten. Bis heute, bis zu uns, hat keiner die Gebote gehalten, glaube ich. Oder sitzt hier jemand, der sie alle gehalten hat? Nee, hätte mich auch gewundert. Also wir haben alle den Bund gebrochen, den Gott mit Abraham geschlossen hat. Da ist keiner, Paulus sagt, keiner, der Gutes tue, auch nicht einer. Und jetzt will Gott den neuen Bund machen. Und liebe Geschwister, die Jünger Jesu kannten diese Worte aus Jeremia, ganz gewiss, die kannten die, das wussten die, dass Jeremia sagte, ich will einen neuen Bund machen. Und dass sie jetzt schon 600 Jahre darauf gewartet haben. Also der alte Bund, Jerusalem ist zerstört, aber es soll etwas Neues kommen. Und dann kommt der neue Bund und der soll besser sein als der alte. Und dann sollen die Sünden vergeben werden. Mir passt das immer nicht so, wenn da was Neues kommt und das soll besser sein als das Alte. Ich bin schon so in dem Alter, wo ich immer denke, nein, das ist zwar neuer, aber nicht unbedingt besser, das ist anders, aber hier tatsächlich der neue Bund besser als der alte. Denn dann sollen die Sünden vergeben werden. Alle sollen den Herrn kennen. Ja, in Israel, da wussten viele gar nicht, wer ist eigentlich unser Gott. Wussten sie gar nicht. Wann kommt das? Und jetzt in dieser Abschiedsstunde Jesu mit seinen Jüngern, da sagt er, gibt ihnen den Kelch und sagt, das ist mein Blut des, jetzt kommt das Stichwort, neuen Bundes. Jetzt haben sie gedacht, Jeremia. Jeremia hat es doch gesagt, hier jetzt erfüllt es sich. Jetzt kommt der neue Bund. Dann sagt er, das ist mein Blut des neuen Bundes. Das heißt, der alte Bund wurde mit Blut begründet, aber der neue braucht Besseres. Wie wurde denn der alte Bund geschlossen? Wir wissen das. Die Sinai-Geschichte, ja, nachdem Mose die 10 Gebote von Gott bekommen hatte und noch weitere Gesetze, da versammelte er die ganzen Ältesten, kommt mal her, ja, und las ihnen alle Worte des Bundes vor. Und das war nicht mal eben eine 20-Minuten-Predigt, das hat richtig gedauert. Las ihnen das vor und fragte, wollt ihr euch danach richten? Und dann sagten sie, ja, das wollen wir. So, sie hatten ja gesagt und jetzt spricht Gott auch ja. Jetzt hätte Mose eigentlich sagen können, dann sagt euch Gott zu, er schließt mit euch den Bund. Das ist das, was wir in der Taufe symbolisieren. Wollt ihr ja sagen? Ja, dann sagt Gott auch ja. Aber den Bund halten, das annehmen, glauben, mussten sie trotzdem. Dann sagt Gott euch zu, er schließt mit euch den Bund, aber das genügte nicht, denn Gott kann die Bündnispartner, die Sünder sind, nicht annehmen. Die müssen erst gereinigt werden. Und deshalb, was machte Mose dann als erstes, wie übrigens auch Noah, als er aus der Arche kam? Ja, laut, war richtig. Er brachte ein Opfer da, ein Altar ist ja ein Opfertisch. Ja. Damit das Volk eine Sühne hatte und dann kann Gott mit ihnen erst einen Bund schließen. Wäre vorher nicht gegangen. Ja. Das gilt also nicht universal für alle, ja, sondern wir brauchen die Sühne. Und dann wurden die Tiere geschlachtet, das Blut zur Hälfte an den Altar gesprengt und dann heißt es bei Mose, und die andere Hälfte nahm er in einer Schüssel. Und was machte er damit? Er besprengte das Volk. Ach du Schreck, wird die Hausfrau gedacht haben, auf dem gewandten Blutfleck, wie kriege ich den wieder raus? Nee, das war eine ganz andere Bedeutung. Warum das? Wenn er gesagt hätte, jetzt ist das Opfer vollbracht, ihr seid gesühnt, ihr habt Vergebung der Sünden, wäre das gültig gewesen? Ja, wäre gültig gewesen. Aber vielleicht wäre der eine oder andere darunter gewesen, der dachte, na, ob er mich auch meint. Ob mir das auch gilt? So wie ich versagt habe in der letzten Zeit, ob das mir noch gilt? Ich kenne einen Bekannten, naja, sonst wäre er ja nicht bekannt. Jonathan, hast du mir gar nicht gesagt, was ich für einen Satz habe. Ich habe einen Bekannten, ein treuer Christ, der aber immer wieder angefochten wird und auch manchmal mich gefragt hat, also ich weiß nicht, ob Gott mich wirklich noch annimmt. Es gibt Menschen, die an solchen Anfechtungen leiden. Und die wir mittragen müssen, gilt es auch mir. Und nun hat Mose ja die Menschen besprengt mit dem Blut. Und wenn jetzt einer solche Gedanken hatte, dann brauchte er nur auf sein Gewand zu schauen. Halt, hier ist der Blutspritzer. Ich bin auch gemeint. Das wollte Mose den Menschen zeigen. Du bist auch gemeint und das wusste. Und nun sagt Jesus im neuen Bund, da braucht man besseres Blut. Da muss das Blut des Gottessohnes geopfert werden. Nicht eines Menschen, das wäre zu wenig gewesen. Und von Tieren schon gar nicht, das war nur zeichenhaft. Aber der Gottessohn, der kann jetzt sein Blut hier opfern, aber damit kann man nicht die Menschen besprengen. Jesus wählt ein anderes Zeichen. Er wollte auch es nicht nur den Jüngern sagen, ihr seid gemeint, sondern er wollte ihnen auch ein Zeichen geben, wo jeder wusste, tatsächlich auch ich. Und da hat er gesagt, dieser Wein, der gilt jetzt als mein Blut, das für euch vergossen wird. Und jetzt trinket davon. Und wenn du isst, dann weißt du, Entschuldigung, wenn du trinkst, dann weißt du, du bist gemeint. Jesus spricht durch das Trinken zu dir. Ich habe lange über diesen Satz überlegt, ob der theologisch richtig ist, aber das stimmt. Jesus spricht durch das Trinken zu dir. So wahr, wie du trinkst, gilt dir meine Sühne, die ich am Kreuz vollbringe. Und der Jünger, der es trank, der wusste, Jesus meint mich und er eignet sich diese Sühne Jesu an. Wenn wir den Wein trinken, das gilt jetzt als das Blut, dann gilt uns die ganze Heilstat Christi. Alles, was er erworben hat. Das wollte er den Jüngern damit zusprechen. Und so wie Jesus seinen Jüngern gesagt hatte, mich hat herzlich verlangt, mit euch das Abendmahl zu essen, ehe denn ich leide, so pocht er eigentlich bei jedem Abendmahl, das wir heute feiern, eigentlich bei jedem Abendmahl, das wir heute feiern, mich hat herzlich verlangt, mit euch das Abendmahl zu feiern. Ja, sagen wir, die vorbildlichen Christen, die sind da gemeint. Aber ich kleiner Versager auch, so wahr du trinkst, auch du, würde Jesus sagen. Durch den Glauben nehme ich es in Anspruch. Auch du bist geliebt, sodass ich mich für dich geopfert habe. Dieses Zeichen hat uns Jesus geben wollen. Das Bundes zu bestätigen. Das Zeichen des Bundes im Alten Testament war ja die Beschneidung, im Neuen Testament die Taufe. Dieses Zeichen hat uns Jesus geben wollen. Und ein Wort aus dem Katechismus zum Schluss können wir alle auswendig. Ich fange mal an und Sie sprechen weiter. Jonathan, geh mal an meine Tasche bitte, die steht da. Da sind zwei Katechismen drin, gib mir mal einen. Wie kann leiblich Essen und Trinken solche großen Dinge tun? Ja, irgendwo da vorne drin so ein schwarzes, dünnes. Genau, dankeschön. Ja, Luthers Katechismus. Also, wie kann leiblich Essen und Trinken solch große Dinge tun? Fragezeichen. Wie soll das gehen? Essen und Trinken tut's freilich nicht. Sondern die Worte, die da stehen, für euch gegeben, für euch vergossen zur Vergebung der Sünden. Welche Worte sind neben dem leiblichen Essen und Trinken als das Hauptstück im Sakrament? Und wer diesen selben Worten glaubt, der hat, was sie sagen und wie sie lauten, nämlich Vergebung der Sünden. Denn die Rettung kommt durch den Glauben. Und wer diesen Worten glaubt, hat, was sie sagen. Also im Abendmahl kommt dreierlei zusammen. Das Brot und der Wein, also als eins, die Elemente, das Wort, die Einsetzungsworte und der Glaube, der es im Vertrauen auf diese Worte ergreift. Und deshalb ist das Mahl, das Abendmahl, das wir feiern, ein Mahl der gläubigen Gemeinde, derer, die an Jesus als ihren Herrn und Erlöser glauben. Und auch wenn wir voller Zweifel sind im Glauben immer wieder, gerade dann sind wir eingeladen, uns neu zusprechen zu lassen für dich. Auch du bist gemeint. Durch die Taufe haben wir es von Gott zugesprochen bekommen. Im Abendmahl will er es uns neu bestätigen, neu zusprechen, neu gewiss machen. Auch du bist gemeint. Amen.